Ich überspringe die Einleitung. Das Thema hat genug Sprengkraft. Oder ich mache, was ich will. Die eine oder andere Mutter hat schon gesagt, Schatz, bring die Kinder raus. Das sollen die nicht hören. Das ist nicht gut. Ja? Und die eine oder andere oder der eine oder andere erfahrene Christ hat sich schon gedacht, darf man eigentlich in der Kirche über sowas predigen? Darf man seiner Predigt so einen Titel geben? Ich weiß nicht, ob man es darf, aber gemacht habe ich es. Und von daher, schauen wir mal. Ich mache, was ich will. Klingt, wie gesagt, einerseits ein bisschen provokant, aber andererseits, was wäre denn das für eine Freiheit, wenn man machen könnte, was man will und läge damit immer richtig? Das wäre cool, oder? Vielleicht ist das ja möglich. Wir lesen mal gemeinsam 1. Korinther 2, 15 bis 16. Und ich möchte an dieser Stelle mal sagen, es wäre so gut, wenn du deine Bibel dabei haben würdest am Sonntag, weißt du? Ihr kennt diesen Spruch aus meiner alten Gemeinde, hat man gesagt, jeder, der keine Bibel dabei hat, setze sich neben einen Christen. Das ist hart, ich weiß, aber hör mal, wir wollen ja, dass du selber mündig bist. Wir wollen ja nicht dir irgendwas vom Pferd erzählen, sondern du sollst ja selber mitdenken und mitgehen. Und wir glauben, jeder, der schon Jesus in seinem Leben drin hat, der hat ja selber auch von Gott was bekommen. Darüber geht es heute auch. Um selber auch einfach immer mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein und Dinge zu verstehen, die da geschrieben sind. Und ich habe jetzt hier eine Auswahl von Bibelversen und es ist manchmal gut für dich, wenn du auch weißt, was davor, was danach und so weiter steht. Okay, wir lesen mal. 1. Korinther 2, ab Vers 15. Der geistliche Mensch, es ist der Mensch, in dem Jesus schon lebt, der schon eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott hat. Der geistliche Mensch aber beurteilt oder erforscht alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Das klingt gut, oder? Denn wer hat das Denken, jetzt begründet das hier Paulus mit einem Zitat aus Jesaja, denn wer hat das Denken oder den Verstand des Herrn durchschaut oder wer will ihn beraten? Wir aber besitzen das Denken des Christus, das Denken von Jesus Christus. Lauter steile Aussagen drin, oder? Ich besitze das Denken Christi. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Wenn das so ist, das muss doch irgendwie einiges für mein Leben bedeuten. Aber gut, ganz schön viele krasse Aussagen in dem Text. Und ich glaube, im Grunde ja, haben die ersten Eltern ihren Kids schon die Ohren zugehalten, Frauen ihren Männern und umgekehrt. Ja. Und alle Leute, die ich jemals in dieser Gemeinde als Pastor darauf angesprochen habe, dass es da Dinge in ihrem Leben gibt, die vielleicht nicht richtig sind, an denen sie arbeiten müssen, die Gott nicht gut findet, die sagen sich jetzt, na siehste, Pastor, du hast gar kein Recht, mich zu beurteilen. Geh nach Hause. Ja? Und einige Jugendliche, die freuen sich schon auf das nächste Mal, wenn ihre Mütter ihnen erklären wollen, dass ihr Zimmer ein bisschen so aussieht wie die Erde in Genesis 1, Vers 1. Tohu wa bohu, Mama, ich kann von niemandem beurteilt werden. Ja, okay? Andere nehmen sich vor, ihrem Chef das nächste Mal, wenn er eine Leistungsbeurteilung bei ihnen vornehmen will, die Bibel um die Ohren zu hauen und sagen, nein, mit mir nicht. Ja? Und der Chef sagt, okay, ich habe vielleicht kein Recht, dich zu beurteilen, aber ich kann dich feuern. Geh nach Hause, okay? Oder ich glaube, in dem einen oder anderen Mann, da reift gerade der kühne Plan, ja, dass er sich in sein Auto setzt und mal mit 180 am nächsten Blitzer vorbeikachelt, vielleicht noch einen gewissen Finger rausstreckt und sagt, du kannst mir gar nichts. Und der deutsche Beamte im Ordnungsamt, der wird dann vielleicht unter deinen Bußgeldbescheid noch den Vermerk drunter setzen, ja, das soll keine Beurteilung ihres fahrerischen Könnens sein, aber zahlen wirst du. So, ich denke mir, also einen habe ich noch, ja. Also ich habe so gedacht, vielleicht der ein oder andere so nach dem Urlaub, ja. Ich sehe ihn schon, wie er so am nächsten Morgen so zur Waage sneakert. Das ist mein neues Wort, was ich erfunden habe, sneakern, ja. Früher hat man Stiefeln gesagt, aber heute muss man sneakern sagen. Sneakert zur Waage, stellt sich drauf und sagt sich, was, 5 Kilo mehr nach dem Urlaub? Das nehme ich nicht an. Du hast kein Recht, mich zu beurteilen. Den geistlichen Menschen beurteilt mal überhaupt keiner, okay? Ich denke, ihr merkt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Man kann diese Bibelverse immer auch auf eine Art verstehen, die völlig falsch ist, okay? Und wenn du so da dran gehst, dann hast du schon mal nicht begriffen. Und trotzdem habe ich diese Predigt heute Morgen genannt, ich mache, was ich will. Und deswegen muss man sich vielleicht noch mal kurz fragen, was Paulus hier eigentlich wirklich sagt und was da so abgegangen ist. Wir haben ja die Verse vorher am letzten Sonntag miteinander angeschaut und Paulus hatte den Korinthern gerade erklärt, dass jemand, der wirklich Christ ist, dass der Gottes Geist, also Gottes eigene Gegenwart, Gott selbst in sich trägt. Und das bedeutet unter anderem, dass man in die Dimensionen von Gottes Denken hineinkommt. Wir haben es ja hier gelesen, wir besitzen das Denken des Christus. Das ist schon verrückt, okay? Also wir kommen, wenn wir Jesus in unser Leben reinlassen, dann kommen wir in Dimensionen des Denkens hinein, die vorher komplett vernagelt waren vor uns, okay? Was heißt das? Das heißt, in Bezug auf Gott, da sehen wir weiter und tiefer. Das bedeutet nicht, dass wir alles plötzlich können und in jeder Situation alles wissen und unserem Lehrer sagen können, also entschuldige mal, ich habe nichts mehr zu lernen, denn ich besitze das Denken von Christus. Hast du gedacht, ist aber nicht so, ne? Muss trotzdem noch lernen, muss trotzdem noch studieren, muss in deiner Ausbildung aufpassen. Das funktioniert nicht anders, okay? Also das ist damit nicht gemeint, aber es bedeutet, in Bezug auf Gott sehen wir weiter. Das heißt, in jeder Situation, in der wir sind, können wir die Dinge immer noch mit Gottes Augen, mit Glaubensaugen sehen. In allem, was wir erleben, sehen wir immer noch zuerst Jesus. Und wir wissen immer noch, was er will und was er kann und was er uns versprochen hat, was er uns geschenkt hat und welche Kraft er auch gerade jetzt für diese Situation für uns hat. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Und ganz besonders, will Paulus sagen, können wir als Christen unterscheiden, was wirklich göttlich, was geistlich, was richtig, was wahr ist und was nicht. Paulus geht eigentlich sogar so weit, dass er jedem Christen zutraut, dass er da hinkommen kann, da reinwachsen kann, wenn er eng mit Gott unterwegs ist, wenn er sich vom Geist Gottes und der Bibel prägen lässt und natürlich auch von Menschen prägen lässt. Ja, ist immer ein Unterwegssein und gegenseitig sich schleifen und so weiter. Aber dann sagt Paulus, ich traue dir zu, dass du in jeder Situation den Willen Gottes erkennen kannst als geistlicher Mensch. Wow! Und ich habe manchmal so Probleme, irgendwie mich zu entscheiden und so weiter. Aber Paulus sagt, ich traue euch richtig was zu. Hey, jeder einzelne Christ ist jemand, der so ein reifer Mensch werden kann, der wirklich Entscheidungen treffen kann, der weiß, wie man das Leben anpacken muss und so weiter. Der weiß, wie Gott einen führt. Also Paulus sagt nicht, es gibt irgendwie nur ein, zwei Leute in der Gemeinde, die wissen, wie alles geht, sondern er traut uns als ganze Gemeinschaft echt was zu. Verrückt, oder? Ich finde das richtig cool. Deswegen spricht man so davon, dass wir alle irgendwo Priester sind. Ja, man könnte modern sagen, wir sind alle Pastoren. Wir können alle mit dem Wort Gottes umgehen. Wir können alle die Situation geistlich anpacken, in der wir stehen. Das ist doch schon mal richtig cool. Das ist, was Paulus hier wirklich sagen will. Er hat also eine richtig hohe Meinung von dem, was Jesus in uns tun kann. Und auf der anderen Seite sagt er, weil das so ist, hat niemand das Recht, uns auf eine Anklagebank zu zerren und uns zu verurteilen. Denn weil Jesus in uns lebt, würden solche Leute ja gleich Jesus mit vor die Anklagebank und mit vor den Richter schleifen und würden Jesus mit verurteilen. Ihr versteht die Logik von Paulus. Er sagt, hey, man darf euch nicht einfach irgendwie verurteilen und sagen, ihr seid ungeistig, ihr seid was auch immer, ihr seid daneben und so. Warum? Weil Jesus in uns lebt und dann heißt es, hey, du würdest Jesus ja mitverurteilen. Abgefahrene, krasse Logik, die Paulus hier so an den Tag legt. Da muss man, glaube ich, nochmal wissen, in welcher Situation Paulus sich hier befunden hat. Denn Paulus schreibt hier Gott sei Dank nicht irgendeine mathematische Formel an die Tafel, ja, die keiner versteht, so wie es bei mir in Mathe immer war, die für mich keinen Bezug zum Leben hat, für andere schon und so weiter. So irgendwas, er erklärt uns nicht irgendwas Theoretisches hier, sodass wir alle einnicken und sagen, ich habe keinen Bock mehr, was willst du von mir? Sondern Paulus spricht im Grunde von sich selber. Der geistliche Mensch, von dem er sagt, den darf man nicht beurteilen, den darf man nicht abkanzeln, den darf man nicht ständig mit dem Hammer verprügeln, der ist eigentlich Paulus in dem Moment. Denn der hat hier echt einen Kampf gehabt mit der Gemeinde in Korinth und er hat von allen Seiten eine auf den Deckel bekommen. Jeder in der Kirche dort in Korinth meinte, dass er über Paulus irgendwie den Stab brechen kann und sagen, du liegst hier falsch, du müsstest das anders machen und das ist nicht richtig und so weiter. Meine Güte, was ist eigentlich mit dir los? Und da sagt Paulus, no, muss ich mir nicht gefallen lassen. Denn ich bin ein geistlicher Mensch, in mir lebt Jesus. Und es gibt am Ende eigentlich nur einen, der über mich zu urteilen hat. Das ist, was er hier sagen will. Die Situation war so, wenn du dir mal die ersten Kapitel nur vom ersten Korintherbrief durchliest, dann merkst du, was die alles für Probleme mit Paulus hatten. Es wird immer so zwischen den Zeilen echt sichtbar. Ja? Ich sage so, der eine oder die einen haben bezweifelt, dass Paulus überhaupt ein echter Apostel ist. Ja, die haben gesagt, du hast überhaupt keine Autorität über unsere Kirche. Du bist überhaupt keiner, auf den wir hören müssen. Obwohl er die Gemeinde sogar dort gegründet hat. Ja? Dann waren sie mit seinen Predigten nicht zufrieden. Ich meine, das ist was, damit muss jeder Pastor irgendwie leben. Ja? Du triffst irgendwie nie alle. Ja? Die einen sagen, ja, es ist immer zu viel von diesem blutigen Kreuz und von Sünde und Strafe und weiter und was man da alles noch. Und dann, du bist auch nicht klug genug. Das ist ja alles irgendwie so billig, wie du da deine Predigt verpackst. Du kannst nicht mal reden. Du hast eigentlich gar keine Begabung. Da sind nicht genug übernatürliche Erkenntnisse in dem, was du uns da immer so verkaufst. Das ist ein schlechter Stil und überhaupt, du bist nicht annähernd so vollmächtig wie Petrus, nicht so überzeugend wie Apollos. Und wieder andere, die haben dann gesagt, nee, Paulus, das ist unser kleiner Gott, nur noch Paulus. Ja, also alle haben es irgendwie falsch gemacht mit ihm. Und dann haben sie ihm böse Motive unterstellt, haben gesagt, er meint es gar nicht gut mit uns. Manche haben ihn für einen Schwächling gehalten, andere für nicht klug genug. Die einen fanden ihn zu gesetzlich, musste er immer von Sünde reden. Warum verbietet der alles? Wo bleibt da die Freiheit? Ja, die Korinther waren nämlich so frei, dass sie schon von allem Möglichen wieder abhängig waren. Und die konnten dann seinen Lebensstil auch nicht leiden. Der Paulus, der kam immer so asketisch daher wie so ein Mönch. Hat kein Geld von uns genommen, hat immer noch selber gearbeitet, hat sich einfach gekleidet. Meine Güte, ey, mit so einem Pastor kannst du echt schlecht angeben. Bitte poste keine Fotos bei Instagram, du bist peinlich. Das ist wie wenn Kinder mit ihren Eltern sagen, oh Mama, bitte nicht ein Selfie, ihr habt das nicht drauf. Ja? Und wenn die Leute sehen, was ihr für Klamotten anhabt und so, bitte nicht. So ungefähr waren die auch mit Paulus. Oh Paulus, du bist so wenig beeindruckend. Weißt du, wenn Apollos hier ist, dann fahren wir die Social-Media-Kampagne. Aber wenn du hier bist, dann, ich meine, Petrus, der sieht auch nicht gut aus, aber der hat wenigstens die krasse Vollmacht, seinen Schatten und die Menschen werden geheilt und so. Aber du, bitte, jetzt bleib mal locker. Also so hatte Paulus richtig Probleme von allen Seiten. Du merkst es richtig, wenn du das liest. Und in diesem Moment sagt er, hey, der geistliche Mensch beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Das heißt, Paulus, dem gelingt es hier, sich innerlich von dem Urteil von Menschen freizumachen. Und das ist eigentlich das, was ich dir heute predigen will. Wir sind oft viel zu abhängig von dem, was Menschen denken, sagen, wollen. Und dann sind wir nicht mehr frei, den Willen Gottes zu tun. Wir sind nicht mehr frei, das Leben zu führen, zu dem wir eigentlich berufen sind. Und dann ist das so schade. Mir ist das auch aufgefallen. Ich habe im Urlaub, ich habe meinen Dienst auch hier in Pforzheim reflektiert und mir sind ein paar Dinge aufgefallen, wo ich mich wirklich habe von Menschen zurechtstutzen lassen, in dem, was ich eigentlich für richtig gehalten hätte und in dem, was ich eigentlich geglaubt habe. Und ich habe für mich entschieden, das geht so nicht weiter. Ich werde mich hier wieder zu einer göttlichen Freiheit durchringen. Paulus beschreibt das nochmal zwei Kapitel weiter. Oh, hier so, er sagt, mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt, also es war einer von vielen Punkten, die ich gerade genannt habe, über mich urteilt. Ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, also ich wüsste jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe, sagt er, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein das Urteil, dass Christus, der Herr, über mich spricht. Deshalb urteilt jetzt auch ihr niemals voreilig. Ja? Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, was jetzt noch verborgen ist. Auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Ach du liebe Zeit. Dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Mächtiger, mächtiger Vers, oder? Und übrigens, das ist an Christen geschrieben. Also es ist nicht, wo du sagen kannst, ja, das betrifft die, die am Ende Jesus nicht auf ihrer Seite haben. Nein, er redet von geheimsten Wünschen und Gedanken von Christen. Ei, ei, ei. Warum ist das aber so wichtig, dass man weiß, dass der letzte Richter nur Jesus alleine ist über unser Leben? Soll ich euch sagen, warum? Weil es uns eben frei macht. Es macht uns frei davon, dass wir zu viel Wert auf das legen, was Menschen sagen. Und wir haben so viele Stimmen in unserem Leben, ein Wirrwarr, eine Masse von Leuten, die alle meinen, dass sie wissen, was richtig für uns ist. Und da ist es wichtig, dass wir aber am Ende auf Gott hören. Bitte, das heißt nicht, dass wir nicht geistliche Ratgeber brauchen, dass wir nicht einander brauchen. Das heißt auch nicht, dass geistliche Leiter urteilen müssen über manches, was in der Gemeinde läuft. Lies mal den 1. Korintherbrief, Paulus macht das in jedem zweiten Kapitel. Bis dahin, dass er Leute ausschließt aus der Gemeinde. Also das ist nicht gemeint, okay? Aber er sagt, hey, letztlich auch selbst, wenn ich hier ein Urteil treffe, ich bin aber nicht der, der am Ende der Richter ist. Das ist Jesus alleine. Und die Folgen davon sind, wenn ich das mal verstanden habe, dass ich richtig frei werde. Ich habe es mal in einen Reim gepackt, okay, das könnt ihr alle vielleicht gleich mitsprechen. Gottes Denken wird dir Freiheit schenken. Okay? Wenn du weißt, was Gott will, dann hast du Freiheit von dem, was andere wollen. Können wir nochmal zusammen? 1, 2, 3. Gottes Denken wird dir Freiheit schenken. Ich bin jetzt kein guter Reimer, der jetzt auch noch die Rhythmen anders setzt. Ich habe immer nur diesen billigen Reim, okay? Bin kein Poet, bin auch kein Tänzer. Meine Frau nennt mich liebevoll den Robi-Roboter beim Tanzen. Ne? Also, ich habe noch einen zweiten Reim. Gottes Denken wird die Anklagebank versenken. Danke. Stürmischer Applaus wäre jetzt einfach angebracht, oder? Aber das ist doch wahr, oder? Kennt ihr nicht diese inneren Anklagen? Oh, was Menschen denken, was Menschen wollen könnten, was mal Leute gesagt haben über mich, wie ich sein müsste, was ich getan habe und so weiter. Boah, wenn Gott in mir lebt, dann werde ich frei von diesen inneren Anklagen. Das ist eine geniale Freiheit und die will ich absolut haben. Guck mal, Paulus hat es im Galaterbrief mal so gesagt. Darum, Galater 2, Vers 20, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Weißt du, ich habe Christus in mir und deswegen bin ich von anderen Menschen frei. So, was habe ich jetzt für die konkrete Freiheit durch diese Erkenntnis, in dem Jesus in mir lebt? Nummer 1, ich glaube, ich habe Freiheit von menschlichen Urteilen. Ich darf mich zwar hinterfragen lassen, aber ich muss mir nicht selber jeden Hammer auf den Kopf knallen, den man mir anbietet. Ich darf auch mal sagen, nö, den nehme ich nicht, weil ich glaube, das stimmt nicht. Ja? Weil Jesus in mir was anderes sagt. Ich muss mir den Schuh jetzt gerade nicht anziehen, den du mir anziehen willst. Okay? Dann gibt es auch, glaube ich, eine Freiheit, meine eigene Berufung und meine Gaben auszuleben. Ich muss mich dann nicht für den Auftrag schämen, den Gott mir gegeben hat. Ich muss mich auch nicht in Dinge reindrängen lassen, die Gott mir nicht gegeben hat. Ich muss mich auch nicht mit anderen vergleichen lassen. Für Paulus ständig ein Problem. Dieses Apollos, Paulus, Petrus-Ding, die haben ständig ihn verglichen mit irgendwelchen Leuten. Und der Paulus, der ist an den Punkt gekommen, der war frei, hat gesagt, hey, ich bin der, der Grundlagen legt. Ich bin der, der das Fundament legt und die anderen machen was anderes. Und das ist okay für mich. Ich muss nicht machen, was Apollos macht. Ich muss nicht sein wie Petrus. Yes, ich bin frei. Hammer, oder? Darfst du auch mal dich umgucken und sagen, ich muss nicht so sein wie der, ich muss nicht so sein wie die, ich muss nicht so sein wie das und so weiter. Paulus konnte auch sagen, ja, ich bin von meinem Dienst selber zu. Ihr habt vielleicht alle möglichen Leute, die euch irgendwie sagen, was ihr tun sollt, aber ihr habt nur einen Vater. Und der Vater eurer Gemeinde als Mensch irgendwo, der war ich. Für Paulus war es okay, väterlich zu sein. Es war für ihn okay, dass er nicht der Hipster, fancy Social-Media-Pastor war, ja, mit dem Sixpack noch und so. Das war für ihn okay. Und Paulus, weißt du, der hat auch sowas erlebt, was wir auch erleben dürfen, dass wir in eine Freiheit hineinkommen, Menschen enttäuschen zu dürfen. Ich will dir das mal zusprechen. Du darfst Menschen enttäuschen. Hast du schon gewusst, oder? Du darfst Menschen enttäuschen. Denn ich komme in eine Freiheit rein, wenn Jesus in mir lebt, dass ich weiß, ich kann und ich muss Menschen nicht alles geben. Ich bin einfach nicht Gott. Es reicht, wenn ich tue, was Jesus mir sagt und ihm folge. Und wenn das für Menschen nicht genug ist, dann ist das schade, aber es ist okay. Weil Jesus erwartet nicht mehr von mir. Aber es ist eine coole Freiheit, oder, in die wir da reinkommen. Dann auch natürlich die Freiheit von dem, was Menschen denken oder denken könnten. Kennt ihr das? Man kann sich ja wirklich, Leute versetzen sich in andere Menschen rein und überlegen sich ja der und damals und deswegen denkt er wahrscheinlich jetzt das und ich vermute, sie wird jetzt wieder so sagen und so weiter. Boah, hey, das kann richtig anstrengend sein. Aber es ist eine simple Wahrheit, die Paulus nennt sich gern den Sklaven von Jesus Christus. Und die Wahrheit ist nun mal die, dass ein Sklave nur einem gehören kann. Und wenn du ein Sklave von Jesus Christus bist, dann kannst du nicht zum Sklaven von Menschen werden. Das ist cool, das ist Freiheit. Dann auch Freiheit vom Druck unreifer Menschen. Es gibt nämlich in der Gemeinde und auch um uns herum Menschen, die sind eigentlich nicht wirklich reif als Persönlichkeiten, eben weil sie Gottes Geist und Gottes Wahrheit nicht genug Raum in ihrem Leben geben. Auch unter Christen. Und auf solche Leute höre ich nicht. Das wäre ja Wahnsinn, oder? Also, ich sag mir auch, lass mir auch nicht von meinem 5-Jährigen erklären, dass es cool ist, auf die Herdplatte zu fassen. Ja, das ist, sag ich, nö, ist nicht cool, okay? Und Paulus sagt es auch in 1. Korinther 3, 1, direkt nach den Versen, sagt er, liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings nicht zu euch wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren Wünschen folgen. Und weil Paulus aber Jesus in seinem Leben hat, hat er gesagt, also ich folge euch nicht. Ich lasse mich nicht von euch prägen und von euch um die Ecke jagen. Mache ich nicht. Ich bin frei davon. Und zu guter Letzt haben wir auch, wenn Jesus in uns lebt, eine Freiheit von Schuldgefühlen. Kennst du Schuldgefühle? Ich schon. Aber selbst da, wo ich wirklich an Menschen schuldig geworden bin, darf ich in mir das Denken, die Stimme von Jesus wahrnehmen, die sagt, hey, ich will dir vergeben. Ich habe dafür schon bezahlt. Hey, wenn du dein Versagen schon ans Kreuz gebracht hast, dann wird er dir immer wieder sagen, hey, ich denke da gar nicht mehr dran. Das treibt mich gar nicht mehr um. Das interessiert mich gar nicht mehr. Juckt mich nicht. Ich habe es vergessen. Du musst da auch nicht ständig dran denken. Du darfst frei sein. Die Anklagebank ist schon in die Luft gejagt worden, okay? Man könnte es mal so in ein Bild fassen. Weißt du, wer weiß, dass er ein himmlisches Navi in seinem Auto eingebaut hat, der muss sich nicht ständig von den unqualifizierten Stimmen auf der Rückbank sagen lassen, wo es lang geht. Ich glaube aber, wir müssten so. Ja? Nein! Und selbst Frauen sind frei, sich nicht von ihren Männern sagen lassen zu müssen, ich weiß, wo es lang geht, ich brauche kein Navi. Nein, egal. Soll nur so. Habe ich öfters schon gehört. Gestern kam meine neue Uhr. Heiße Uhr, oder? Die gibt es schon seit 20 Jahren. Das ist die Casio F91W. Und das ist die Uhr, okay? Das ist der Gerät. Könnte man auch sagen. Das ist der Gerät, ja? Und diese Uhr, zugegeben, die wirkt unscheinbar. Bisschen retromäßig, 80er-Style so, ne? Nicht besonders groß, nicht besonders fancy. Diese Uhr wird total unterschätzt. Diese Uhr kostet auch nur 10 Euro. Okay, also wenn ihr eine gute Uhr sucht, zuverlässig und so weiter, direkt bei Amazon hinterher für 10 Euro. Diese Uhr wird total unterschätzt. Diese Uhr kann weit mehr, als du denkst. Diese Uhr kann die Zeit anzeigen. Diese Uhr kann dir Wochentag und Datum anzeigen. Mit dieser Uhr kann man einen Wecker einstellen und mit dieser Uhr kann man auch die Zeit stoppen. Eine Stoppuhr hat die auch. Ey, bitte, eine 10-Euro-Uhr, ich finde das schon mal nicht schlecht. Ja? Aber noch mehr. Die Batterie dieser Uhr hält 7 bis 10 Jahre. Jetzt kommst du, das will ich mal sehen. Verstehst du, ob das deine Uhr auch kann? Aber noch mehr, diese Uhr taucht in Filmen und auf dem roten Teppich in Hollywood immer wieder auf. Stars lieben diese Uhr, das hat Kultcharakter. Jeder Uhrensammler, der was auf sich hält, hat diese Uhr auch in seiner Sammlung. Deswegen habe ich sie auch. Ja? Also ich habe 2 Uhren, ist das eine Sammlung? Ich würde sagen, ja. Okay. Übrigens war es auch die Uhr, die Barack Obama als Student getragen hat. Da habe ich, glaube ich, ein Bild dabei. Ich kann es auch beweisen. Aha. Come on. Und ich habe das nicht mit Photoshop bearbeitet. Ah. Nein, nein. Jeder weiß, dass ich kann. Von daher, ich bin frei von aller. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Also, ich will dir mal was sagen. Verstehst du, manchmal schauen Menschen dich so an wie diese Uhr und ein bisschen mitleidig und sagen, ah, du bist echt ein Loser eigentlich. Du bist so unscheinbar. Was kannst du denn eigentlich? Und sie sehen dann vielleicht so eine fancy, coole, glänzende Uhr. Aber hör mal zu, diese Uhr, die geht vielleicht für ein Jahr schön und dann kann sie nichts mehr. Meine läuft 10 Jahre, Freunde. Und da sage ich mir manchmal, ich habe kein Problem damit, so zu sein. Zum Beispiel auch im Glauben, im Dienst. Ich bin mehr so der Langläufer. Ja? Manche Leute kommen in die Gemeinde und dann wollen sie innerhalb von 2 Jahren ne, so. Und ich sage, ist okay, wenn es länger dauert. Ne? Aber ich laufe immer noch. Verstehst du, was ich meine? Und ich bleibe dran. Und ich laufe und laufe und laufe. Wie Duracell. Ne? Läuft und läuft und läuft. Kennt ihr von früher vielleicht manche noch. Das heißt, es ist so wichtig, weißt du, dass du deinen eigenen Wert kennst. Und ich, verstehst du, vorher hast du gedacht, ey, es ist keine beeindruckende Uhr. Jetzt hast du schon was über diese Uhr gelernt. Okay? Wir gehen weiter. Ich habe 2 Uhren dabei. Einfach, damit ich dieses Bild machen konnte hier. Ne? Das hat schon einen Grund, okay? Und einer hat schon fast kapiert hier. Das ist unheimlich. Mit dem habe ich kurz geredet und er hat schon eigentlich direkt gewusst, worauf ich raus will. Ich habe 2 Uhren, ich bin inspiriert worden von Norman Schwarzkopf. Ja? Schwarzkopf. Das ist so ein amerikanischer General, der im 2. Golfkrieg, im 1. Irakkrieg die ganze Desert Storm-Operation geleitet hat. Ein Meister seines Faches, ja. Einfach der, also militärisch gesehen, man muss das jetzt ja nicht gut finden, was sie da gemacht haben, aber der, ein Mann, der wirklich was kann. Und ihr seht es da schon: 2 Uhren. Hier übrigens, das ist die Seiko SKX 007, richtig cool, aber egal. 2 Uhren. Warum hatte der 2 Uhren? Naja, der hat gedient wo? Im Irak. Aber wo saßen seine Chefs? Im Pentagon, zu Hause, der Präsident, ja? Und er hatte das so gemacht, dass er immer 1 Uhr hat die Zeit in Amerika angezeigt, wo seine Chefs saßen, und die 2 Uhr hat die Zeit vor Ort angesagt, so damit er immer, ohne nachzudenken, direkt wusste, kann ich jetzt gerade anrufen, wo wird er jetzt gerade sein und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Und das finde ich ein geniales Bild. Es wäre so wichtig, dass du 2 Uhren hast. Ist ja okay, diese Zeit, die Menschen dir anzeigen wollen, wie sie dich beurteilen wollen. Jürgen? Nein, Spaß. aber es wäre doch gut, wenn du noch eine göttliche Uhr hättest. Eine Uhr, wo die Zeit von deinem Chef, von deinem Vater im Himmel angezeigt wird und du dich von dieser Uhr letztlich bestimmen lassen würdest. Das wäre doch wirklich stark. Ich komme zum Schluss. Einen habe ich noch. Wisst ihr, wer diese Uhr noch getragen hat? Diese hier jetzt. Diese Uhr gilt als die gefährlichste Uhr der Welt. Habt ihr das gewusst? Wirklich wahr. Und zwar in Geheimdienstdokumenten. In den USA wurde eine Zeit lang, und ich glaube, es ist immer noch so, Sicherheitskräfte in Dokumenten angehalten, dass sie, wenn sie Menschen kontrolliert haben, darauf achten sollten, ob diese Uhr irgendwo war. Denn das war die Uhr sämtliche Al-Qaida-Terroristen, mit denen sie ihre Bomben gebaut haben, Zeitzünder gebaut haben. Ja, dafür eignet sich diese Uhr. Und die ist wirklich klassifiziert worden vom US-Geheimdienst als die gefährlichste Uhr der Welt. Wer hat sie noch getragen? Vielleicht kennt ihr diesen Mann, ja. Oh, Osama bin Laden hat diese Uhr auch unter anderem getragen. Und das ist der letzte Punkt, auf den ich hinaus will. Weißt du, diese Uhr sieht nicht gefährlich aus, oder? Aber sie ist in der Lage dazu, Leben zu zerstören. Und die andere Seite ist ja auch die, dass wir Menschen dich vielleicht auch anschauen und denken, ein harmloser Kerl. Oder du schaust dich selber im Spiegel an und denkst, hey, ich bin ein guter Typ. Ganz okay für Gott, oder? Aber die Wahrheit ist die, dass Gott dein ganzes kritisches Potenzial sieht. Deine ganze Sünde, dein ganzes Böses, all das, was du jemals in deinem Leben verbrochen hast. Und dass er das auch sieht. Und deswegen sagt Paulus auch irgendwo als Ermahnung, hey, dein letzter Richter, der dir das Urteil über dich fällt, das ist der Vater im Himmel. Und verstehst du, in die Freiheit, von der ich bis jetzt geredet habe, kommt man nur rein, wenn man Jesus in sein Leben einlädt, wenn man sein altes Leben, seine Sünde, seine Schuld, das Böse, was man getan hat, wirklich am Kreuz los wird. Und das will ich immer wieder sagen, das ist die Botschaft wirklich, die wir in jedem Gottesdienst hier auch predigen wollen, am Ende unserer Predigten. Hey, alles, was ich hier immer predige, es ist nicht für dich da, du kannst es noch nicht anwenden, du kannst nicht in dieser Freiheit leben, von der wir jetzt auch heute Morgen geredet haben, solange du nicht die Entscheidung getroffen hast, deine Sünde, das Zerstörerische deines Lebens bei Gott abzuladen und wirklich Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Weißt du, solange Jesus nicht in dir lebt, kannst du eben nicht machen, was du willst. Das wäre gefährlich für dich und für alle anderen auch. Soll ich euch was sagen? Der Titel geht eigentlich noch weiter, deswegen hatte ich vorhin so noch so Punkte dahinter gemacht. Ne? Ich mache, was ich will, weil ich will, was er macht. So rum wird ein Schuh draus. Verstehst du, ich kann machen, was ich will, wenn ich Jesus in meinem Leben Freiraum gebe, wenn ich will, was er will. Okay? Und dazu braucht es diesen Moment, wo ich ans Kreuz komme, meinen Stolz überwinde, meine eigene Königsherrschaft loslasse über meinem Leben und sage, Jesus, ich will dich zum Herrscher meines Lebens machen. Jesus, ich will meine Sünde, meine Schuld bei dir loswerden. Und dann werde ich diese Freiheit genießen, die du mir gibst. Und ich werde dir folgen und nicht mehr Menschen und nicht den Erwartungen von irgendwelchen Leuten und nicht dem, was so jeder macht in der Gesellschaft, sondern ich werde deinen guten Plänen folgen, die viel besser sind als meine eigenen Pläne. Und da entsteht Freiheit. Wir wollen die Augen schließen und ich will auch heute Morgen einfach kurz fragen, ob jemand da ist, der sagt, ich möchte heute Morgen eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte heute Morgen, ich möchte diese zerstörerische Bombenuhr in meinem Leben loslassen. Ich möchte meine Sünde, meine Schuld loslassen. Ich möchte das annehmen, dass Jesus dafür am Kreuz bezahlt hat. Ich möchte das annehmen, dass Jesus die Anklagebank zerstört und terminiert hat, um Freiheit zu finden. Und da will ich fragen, wenn du jetzt hier bist und du spürst, dass Jesus an deinem Herzen wirkt, will ich dich ermutigen, kurz die Hand zu heben und zu sagen, hey, ich bin heute hier, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Das ist ein erster Schritt, mehr nicht, aber dieser erste Schritt ist wichtig. Ist jemand heute Morgen da, der sagt, hey, das betrifft mich? Dann lass mich doch kurz deine Hand sehen. Danke. Danke. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Freiheit gibst. Herr, ich danke dir, dass wir wirklich unsere Schuld bei dir loswerden dürfen, dass wir die Anklagen loswerden dürfen, dass wir aber auch das, was Menschen von uns erwarten und wo sie uns in Dinge reinpressen, die wir nicht erfüllen und nicht geben können, dass wir es loswerden dürfen und echte, großartige Freiheit finden dürfen bei dir, Herr. Ich danke dir für jeden, Herr Jesus, der jetzt hier seine Hand gehoben hat und ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment wirklich in die Leben hineinkommst und die Herrschaft übernimmst und Freiheit schenkst durch deinen Geist. Herr, ich bete um neue Erfüllung mit deinem Heiligen Geist, Herr Jesus, für jeden, der dich schon kennt und ganz besonders für die, die sich jetzt gemeldet haben. Ich bete, dass du wirklich innerlich zu der Stimme wirst, zu der Zeitanzeige wirst, auf der wir uns in allererster Linie verlassen. Ich bete, dass wir unseren Wert, den wir wirklich haben, Herr, als deine Kinder, als deine Geschöpfe, dass wir uns von dir sagen lassen, Herr Jesus, und dass wir uns nicht herabwürdigen lassen von Menschen, die meinen, dass wir nicht gut genug, nicht schön genug, nicht cool genug, nicht was auch immer gut genug sind, Herr. Herr, wir dürfen unseren Wert von dir nehmen, als Kinder Gottes, als Königskinder, und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Halleluja, Preis und Ehre sei dir. Amen.